Vater im Himmel, du guter Gott, danke dürfen wir dich Vater nennen, danke dürfen wir dich anbeten, dürfen wir lernen staunen über deine Grösse, über deine Güte, über deine Liebe, über deine Kraft, über deine Herrlichkeit, wo wir eine Ewigkeit lang nie werden völlig erfassen oder kennen. Ich preise dich und ehre dich und ich bitte dich, dass du uns ganz persönlich begegnest. So gross und unvorstellbar du bist, bist du doch so nach in unserem Herz, als ob es nur uns persönlich gäbe. Ich preise dich und ehre dich dafür. Amen. Amen. Vielleicht habt ihr festgestellt, dass eine ganze Reihe von unseren jungen Leuten fehlen. Der Kurt musste organisieren, weil seine halbe Band davon ist. Sie haben RRW kennt. Das ist immer ganz am Anfang des Januar. Das Leiterteam von unserer RR-Jungschar hat eine Tagung in Emetten. Sie sind dort tief im Schnee drin. Genau, darum sind sie nicht da. Ja, wir starten heute in eine neue Predigtreihe. Eigentlich wäre geplant gewesen, das letzte Sonntag zu machen, aber dann bin ich im Bett gelegen. Und die Predigtreihe heisst Rezept für Bergversetzer. Ich habe das probiert, ein bisschen darzustellen, es wäre noch etwas. Matterhorn am Meer, vordurch das Schiff und hinterdurch irgendwie der Strand und so. Genau. Der Gedanke ist nicht mehr gekommen, der Gedanke kommt eigentlich von Jesus. Er sagt seinen Jüngern in Matthäus 17, 21, wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn, wie ein Gopherknopf, werdet ihr zu diesem Berg sagen, bewege dich von hier nach dort und er wird sich wegbewegen und nichts wird euch unmöglich sein. Die jetzt sehr matt würden staunen, wenn das Matterhorn plötzlich mit und mehr Hunger würde stehen. Aber wenn wir Geschichten lesen von Jesus, der das gesagt hat, von seinen Jüngern, wo Jesus das zuerst einmal direkt angewendet hat, die haben nie Golanhöhe, der Libanon oder der Berg Zion oder so irgendetwas versetzt. Jesus hat das ganz anders gemeint, als dass wir da jetzt an uns den Spass machen, die Leute von Zermatt zu frustrieren und dann müssen sie anstatt Bergführer müssen sie Surflehrer haben plötzlich und so weiter. Es geht nicht um das, sondern es geht um andere Sachen. Es gibt in unserem Leben Hindernisse, Herausforderungen, Widerstand. Kennt ihr das Sprichwort? Ist da am Berg mit dieser Sache? Und dann wäre es doch gut, wir könnten den Berg versetzen. Dann würde man nicht mehr am Berg stehen, sondern könnte weitergehen. Genau um das geht es. Jesus will, dass die Jünger und dass wir heute Mut fassen. Er will sagen, hey Leute, ihr habt Vollmacht, Berge zu versetzen. Berge, die für euch stehen, Berge, die für euren Mitmenschen stehen, Berge, die wir als Gemeinde vorstehen oder was auch immer uns eben betrifft. Aber Berge versetzen fordern uns auch raus. Wir haben vielleicht Fragen. Warum ist es so kompliziert? Warum hat es dort nicht so funktioniert, wie ich gemeint habe? Und so weiter. Scheinbare Misserfolgen, wo ich es drohe zu resignieren. Und ich möchte euch sagen, wenn ich in dieser Predigtreihe über das Bergversetzen oder über Rezept für Bergversetzen möchte ich mich nicht an diesen Fragen orientieren, die vielleicht tatsächlich da sind, wo wir manchmal einfach müssen sagen, ja, wir haben nicht ganz auf alles eine Antwort. Sondern ich will sagen, Gott wirkt heute. Heute und hier. Rezept für Bergversetzen sollen uns Mut machen, dass wir wieder neu hoffen, dass wir wieder neue Erwartungen haben und dass wir wieder neu erleben. Gott wirkt heute, es ist wahr. Und ich möchte es so machen, ich möchte immer eine Person aus der Bibel nehmen, die eben in seinem Leben, in seinem Dienst Berge hat müssen versetzen. Eben nicht physische Berge, sondern Berge in dem Sinn, wie ich es erklärt habe. Und heute möchte ich zum Josua kommen. Der Josua, einer der frühen Personen im Alten Testament, hat in Gottes Auftrag, das Volk von Gott, das Volk Israel, angeführt. Und sein Auftrag war, sie ins gelobte Land hineinzubringen, nach Kanaan. Und so hat der Josua Kanaan erobert und dem Volk von Gott endlich nach langer Zeit eine Heimat verschafft. Bevor ich so richtig eintauche, möchte ich gerne eine Klammerbemerkung machen, weil die ganze Geschichte rund um Josua ist ja schon eine spezielle Geschichte. Ich meine, kriegerische Gewalt, erobern, Krieg führen, von Gott beauftragt, das löst uns manchmal so eine Spannung aus. Wie geht das nebeneinander durch? Und darum möchte ich ein paar Punkte erwähnen. Erstens, Gott hat dem Josua nicht freie Hand gegeben und gesagt, ja, weißt, du hast jetzt das Volk von mir, kannst machen, was du willst, was auch immer, es ist eh gleich, ihr seid eh die Besseren, sondern er hat ihm in dieser ganz speziellen Situation einen speziellen Auftrag gegeben. Es hat vorher und nachher nicht mehr eine vergleichbare Situation gegeben. Im Gegenteil, im Gesetz, das Gott dem Volk gegeben hat, hat er klar gesagt, hey, oder Ausländer soll bei euch ein lebenswertes Leben leben. Ihr selber wisst, wie es war als Fremdling in einem fremden Land und wie das hätte müssen sein. Und hier ist das also eine Ausnahmesituation, eine spezielle Situation. Und wie gesagt, der Josua hat unter dem Auftrag von Gott müssen handeln und nicht einfach frei dürfen wüten. Die Völker, die sie haben sollen vernichten oder was müssen fliehen oder wie auch immer, das sind völlig brutale, bestialische Völker und Kulturen gewesen. So ein bisschen als Spitze vom Eisberg. Die Völker haben ihre eigenen Kinder auf brutale, gemeine Art umgebracht, um ihre Religion zu feiern. Das war ein Teil von ihrer Religion, Kinderopfer. Und zwar nicht einfach irgendwie, sondern wirklich auf eine brutale Art. Ich meine, tun wir das auf heute übertragen? So etwas macht nicht mal der IS. Und trotzdem sind wir froh gewesen, hat es Truppen gegeben, die eingegriffen haben und dem Elend anfangen zu entsetzen. Gott hat diesen Völkern über Jahrhunderte zugeschaut. Das ist das Prinzip von Gott. Er gibt Zeit von der Gnade, Zeit von der Umkehr, Zeit, wo so etwas scheinbar einfach passieren kann, weil Gott noch nicht einfach Gericht übt, weil er Zeit lässt. Er hat dem Volk Israel Jahrhunderte vorher gesagt, hört, es ist noch nicht Zeit, wo ihr in das Land hineinkommt, weil die Sünde von diesen Völkern ist noch nicht voll. Gott ist ein gerechter Gott und tut nicht einfach irgendwie handeln, sondern er gibt Zeit. Wir sagen dem Gnadenzeit. Aber wo die Zeit ist abgelaufen war, ist die Zeit vom Gericht gekommen und das Gericht hat er durch das Volk Israel ausführen lassen. Aber es war nicht das Gericht vom Volk Israel, sondern das Gericht von Gott. Ein anderer Aspekt war, dass Gott nicht wollte, dass sich sein Volk mit diesen Völkern vermischt. Und es ist nicht um einen rassistischen Ansatz gegangen, sondern darum, dass Gott vermeiden wollte, dass sein Volk anfängt, die Brüche zu übernehmen. Miteinander unterwegs sein, das führt auch immer dazu, dass man sich ein bisschen angleicht. Das merkt ihr zum Beispiel, wenn jemand den Kanton wechselt, plötzlich fängt sein Dialekt anfangen zu tönen und sein Vokabular ändert sich. Und das ist ja lustig und schön und kein Problem. Aber wenn es um solche Brüche geht, wie ich vorher geschildert habe, und solche Sachen anfangen zu übergreifen. Und Gott hat das vermeiden und darum hat er gesagt, tut nicht trennen davon. Das war aber nicht ein rassistischer Ansatz gewesen. Wir sehen nämlich zum Beispiel, dass Gott Gnade geübt hat über Leute aus diesem Volk. Rahab war eine Frau, die zu diesen Völkern gehört hat. Aber Rahab hat sich im letzten Moment entschieden, für Gott und Gottes Volk gegen ihr eigenes Volk. Und Gott hat sie und ihre Familie bewahrt. Ja, sie kommt später nachher sogar im Stammbaum von Jesus vor. Rahab von Jericho, dieser Festungsstadt. Ich weiss, mit dieser einfachen Klammerbemerkung bleibt die Geschichte immer noch herausfordernd. Aber ich glaube, es wird klar, es geht darum, dass Gott Sünde und Gottlosigkeit hasset. Dass er eine Zeit von der Gnade schenkt, wenn aber die Gnade Menschen konsequent ablehnen, die Zeit vom Gericht wird kommen. Das ist übrigens auch im Neuen Testament so. Auf das Leben von jedem Menschen sagt die Bibel im Hebräerbrief, eins kommt der Punkt, wo der Mensch muss sterben und nachher kommt das Gericht. Also auf das Individuelle bezogen ist unser Leben die Gnadenzeit und nachher kommt das Gericht, wo wir uns vor Gott müssen verantworten müssen. Und kein Mensch kann sich vor Gott rechtfertigen, wenn er aus seiner eigenen Gerechtigkeit kommt. Darum ist ja Jesus gekommen, dass Jesus uns den Tausch anbieten kann, dass er unsere Ungerechtigkeit auf sich nimmt. Darum hat er am Kreuz müssen sterben und uns seine Gerechtigkeit gibt, wo Gott sagt, also die Gerechtigkeit verhebt, da ist kein Gericht im Sinn von einer Verurteilung nötig und möglich. Das wäre also meine Klammerbemerkung. Was wir also mit dieser Geschichte von Josua machen können, wir können die Geschichte auf unsere geistlichen Kämpfe, auf unsere inneren Kämpfe übertragen und dort können wir ganz viele kraftvolle Wahrheiten von Prinzipien von Gott herausnehmen. Und wir sollen für Gott Land einnehmen. Aber nicht im Sinn, dass wir Menschen zu unseren Feinden machen und sie irgendwie schlecht behandeln oder eben sogar gewalttätig werden. Sondern es gibt drei andere Feinde, die wir bekämpfen sollen. In unserem Leben gibt es drei Feinde. Der erste Feind, das ist unsere alte Natur. Die Bibel sagt, wenn wir das neue Leben in Christus bekommen, ist die alte Natur, mit der haben wir noch zu arbeiten. Die macht uns zu arbeiten. Die kämpft manchmal mit uns. Kennt ihr das, dass ihr genau das wisst, was ihr wollt tun, was ihr sollt tun, was ihr wollt tun? Und im entscheidenden Moment macht ihr genau das Gegenteil. Ihr selber entscheidet euch. Euer alt Adam, wie es der Luther genannt hat. Und der sich können schwimmen, hat er auch noch gesagt, der Luther. Zweitens ist die Welt um uns. Und ich meine damit nicht die schöne Landschaft und Berge und Seen und so, sondern mit Welt ist ein Stück weit der Machtbereich, die Atmosphäre, die verdorbene, gottlose Kultur gemeint, die auf uns hineinwirkt. Die Art und Weise, wie Menschen denken im gottlosen Sinn. Ich will damit auch nicht einfach sagen, die Menschen, die jetzt nicht in unserem Sinn Jesus nachfolgen, sondern einfach der Machtbereich, der um uns herum ist und wo wir auch manchmal merken, auf uns hineinwirkt. Wir sind geprägt von unserer Kultur. Wenn wir mal die Chance haben, so richtig in eine andere Kultur einzutauchen, Ferien machen oder vielleicht noch mehr wirklich mit den Leuten zusammen sein, dann merken wir, wie fest wir eigentlich von unserer Kultur geprägt sind. Hier, wenn wir hier sind, merken wir das gar nicht. Wir sind einfach in unserem Element. Und dort, wo die Kultur gottlose Aspekte hat, dort redet man von der Welt. Und der dritte Feind, das ist der Satan, der alles, was Gott will, alles, was gut ist, will zerstören und alles, was Gott will, wirken will, verhindern. Er ist real, er kämpft machtvoll, häufig gut tarnet, aber manche Gedanken, die uns zu schaffen macht. Ich habe manchmal böse Gedanken und denke, leck, was steckt eigentlich in mir? Aber ich glaube einfach, Satan missbraucht meine Möglichkeit zu fühlen und zu denken, um mir solche Sachen einzugeben und er ist damit eben auch unser Feind. Und so sollen wir jetzt Land einnehmen gegenüber diesen drei Feinden. Land einnehmen kann zum Beispiel heissen, dass wir Menschen für Christus gewinnen, dass wir zu ihnen hergehen. So wie der Adrian einleitend von diesem Beispiel erzählt hat, von seinem Kollegen, den er getroffen hat. Und bei ihm hat einfach ein Stück weit Land eingenommen. Dort war er dran wie der Joshua, eben, wo man es übertragen kann. Aber das kann in unserem Leben heissen. Schritte in unserer Berufung, die dran sind, dass wir sie gehen sollen, dass wir sie gehen. Oder Charakterzüge, die sich verändern sollen. Endlich. Beziehungen, die wir heil werden sollen. Zu Menschen, die wir eigentlich schon immer gute Beziehungen sollten haben. Zu unseren Eltern oder zu unseren Kindern, wenn irgendetwas schiefgelaufen ist. Und manchmal über Jahrzehnte. Und Gott will sie heil werden. Das heisst, auch bei uns geht es um Eroberung und geht's um Befreiung. Damit wird die Geschichte von Joshua total real und total direkt für unser Leben. Wir sollen einnehmen, was uns Gott verheißen hat und verteidigen, was uns Gott geschenkt hat. Und darum lohnt es sich, die Joshua-Geschichte ein bisschen lernen zu kennen. Ich möchte es ein bisschen ganz kurz umreissen. Das war das Volk Israel, 400 Jahre unter der Sklavenschaft in Ägypten, gemein und dreckig behandelt. Die Ägypter haben sie geplagt, die haben ihre Kinder getötet und so weiter. Und Gott hat gesagt, ich erbarme mich über mein Volk und ich hole es raus. Er hat den Mose berufen und mit dem Mose hat er es aus Ägypten geführt, 40 Jahre durch die Wüste durchgeführt. Er hat sie dort aus einem Truppen Sklaven in ein Volk verwandelt mit Struktur. Das Gesetz von Mose ist nicht nur ein moralisches Gesetz oder ein religiöses Gesetz, sondern es hat auch Staatsgesetzaspekte gehabt. Der Staat, der es dann daraus gegeben hat, das Volk Israel, hat Ordnungen gehabt, organisiert worden und so weiter. Nach 40 Jahren ist der Mose gestorben. Joshua ist eingesetzt worden als Nachfolger. Gott hat ihm gesagt, so, jetzt ist Zeit, jetzt geht es um einen Weg ins gelobte Land. Aber eben, ich habe es am Anfang gesagt, dort waren furchterregende Völker und Armeen. Es hat Völker von Riesen, wo man sagt, die haben 6 Zehen und 6 Finger in jedem Fuß bzw. Hand. Es waren mächtige, furchterregende Krieger, die nicht bereit waren, sich Gott oder dem Volk von Gott zu beugen, sondern wo sie entschlossen waren, zu kämpfen. Auf der anderen Seite hat Joshua die Verheißung von Gott gehabt. Für ihn hat Berge versetzen geheissen, die Verheißungen von Gott einnehmen, trotz allen Widerständen. Alle Widerstände müssen weichen, die Verheißung von Gott muss sichtbar werden. Und so fängt das Josua-Buch an. Ich möchte die ersten drei Verse lesen aus dem Josua-Buch. Dort heisst es: Nachdem Mose, der Diener des Herrn, gestorben war, sprach der Herr mit Josua. Dieser war ein Mitarbeiter von Mose und ein Sohn Nuns. Mein Diener Mose ist jetzt tot. Geh nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gebe. Ich sage dir zu, was ich schon Mose versprochen habe. Wohin ihr auch geht, werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Wenn man das so liest, das klingt so ähnlich wie eine Wohnungsübernahme. Man geht rein, der Vermieter ist dort und man läuft da zuerst mal in die neue Wohnung rein und denkt, jeder Schritt, den ich jetzt mache, da werde ich dann wohnen. Dort werde ich dann den Schaft herstellen, da der Tisch und jeden Quadratmeter, da werden wir dann sein, da werde ich meine Freunde willkommen heißen bei uns als Gast. Wunderschön, ich darf das jetzt einfach einnehmen. Aber eben, beim Josua war es eben nicht so gesehen. Das ist nicht rausgeräumt und putzt und parat. Sondern er musste das Land erobern. Und trotzdem sagt Gott hier, achten wir auf die Zeitform, ihr werdet Land betreten, wo ich euch geschenkt habe. Nicht, wo ich euch werde schenken. Und das ist für uns fast ein bisschen ein Paradox. Sie müssen etwas erobern, was Gott ihnen eigentlich schon geschenkt hat. Aber genau so war es. Und angefangen jetzt zum Beispiel mit Jericho, dieser Stadt. Wir reden immer so schön von einer Stadt. Wie so das Gefühl, so nett wie Arberg oder wie Bern. Aber es war eigentlich mehr eine Feste gewesen. Die Mauern waren breit, da konnte wahrscheinlich Lastwagen können Kreise drehen um die Mauer herum. Das war so eine befestigte Stadt gewesen und dann noch gefüllt mit bewaffneten Soldaten. Und dort musste er anpacken. Und so kommen wir langsam zum Rezept für Bergversetzer. Gottes Geschenke liegen nicht im glänzigen Papier auf dem Tisch von uns und wir müssen sie nur noch auspacken. Sondern Gottes Geschenke, Gottes Verheißungen müssen erobert werden. So wie es der Josua gemacht hat. Und so kennen wir ja das auch aus unserem Alltag, aus unserem Glaubensalltag. Das ist zum Beispiel in der Seelsorge, kommt jemand her und möchte, dass man für ihn betet, weil sie oder er krank ist. Eine schwere Krankheit. Und wir kennen es, wie es im Jesaja 53,5 steht. Genauso wie hier. In seinen Wunden ist uns Heilung widerfahren. Das ist geschehen. Uns gehört Heilung schon. Sie ist uns schon. Aber wir wissen, wie es manchmal ein Gebetskampf ist, bis sich die Heilung, bis wir die erobert haben. Bis wir in diesem Land innen wirklich stehen und uns niederlassen können. Es ist ein Kampf. Es ist mit Eroberung verbunden. Obwohl es ein Geschenk ist, das uns bereits geschenkt ist. Ähnlich wie du und ich um unseren Charakter und unsere Beziehungen und unsere Berufung ringen. Jesus sagt, oder Paulus sagt, in Jesus haben wir die ganze Fülle. Wir haben Teile der ganzen Fülle vor Gottheit. Und gleich müssen wir das alles erobern. Ich kenne es mit meinem Charakter. Es ist doch einfach, man muss es einfach nicht machen, das, was einem stört. Und er hat es schon wieder dreimal gemacht. Und ärgert sich. Und ärgern sollte man sich ja vielleicht auch nicht. Es ist ein Erobern, dort reinzukommen. Ich sage euch, es gehört für mich zum Schönsten von meiner Aufgabe als Pastor, mitzuerleben, wie sich Menschen und ihre Situationen wirklich verändern. Das geschieht hier. Aber ihr lebt, dass es immer wieder um Eroberung geht. Eben, wenn sich ein Mann mit seinem Vater versöhnt, nach Jahren. Das ist ein Kampf, bis er dort hergeht und das Wort findet und das Gespräch sucht und es nachher gut rauskommt. Oder vielleicht auch einmal im ersten Moment noch nicht. Oder eine Frau, die aufhört, schlecht über andere zu reden und plötzlich überkommt sie Freunde, als dass sie überall aneckt. Was Gott uns verheißt, das müssen wir erobern. Das führt mich zum zweiten Punkt, der eigentlich zur Eroberung dazugehört, aber ich möchte es explizit sagen. Es ist mit Kampf verbunden. Wenn wir beim Josua lesen, mit im Josua-Buch, Kapitel 11, dort steht, es war keine Stadt, die Frieden machte mit den Israeliten, ausgenommen die Hiviter, die in Gibeon wohnten, sondern sie eroberten sie alle im Kampf. Also wir müssen uns das bewusst sein, was Gott uns verheißt hat. Das Land gehört bereits ihnen, aber es musste erobert werden, dazu gehört Kampf. Und das müssen wir auf unsere Berge übertragen. Gott schenkt uns das. Die Bibel sagt, es gehört schon euch. aber wir müssen es erobern. Und das ist mit Kampf und manchmal mit heftigem Kampf verbunden. Und das verwirrt uns. Wir sind uns gewöhnt, dass wir in einem geregelten Land wohnen. In unserem Land gilt im positiven Sinn Recht und Ordnung. Also wenn ich rausgehe und zu meinem Auto will und heimfahren, muss ich für das nicht kämpfen. Da mache ich nicht 3 oder 4 mir das streitig machen. Ich habe es auch noch abgeschlossen, das ist noch eine zusätzliche Hilfe, weil es eben auch hier nicht ganz perfekt funktioniert mit solchen Aspekten. Aber in unserem Leben haben wir eben die 3 Finden. Und die sind nicht parat, uns das, was uns gehört, einfach zu geben. Da herrscht nicht einfach Recht und Ordnung in diesem Sinn. Und darum müssen wir erobern, was uns eigentlich gehört. Und darum kämpfen in einem hartnäckigen Kampf. Gerade Satan versucht uns immer wieder vorzuenthalten, was uns gehört. Der steht in unserem Land. Und er wird alles daran setzen, dass sich die Verheißungen, die Gott dir gegeben hat, nicht erfüllen. Die Verheißungen über die Beziehung zwischen Gott und Mensch oder zwischen uns und unseren Mitmenschen. Die Verheißungen über unsere persönliche Entwicklung, innerlich, äußerlich, über unsere Berufung, über unseren Lebenslauf, Lebensentwicklung. Und darum stehen wir nachher oft vor Bergen, weil der Widerstand da ist, weil das, was uns gehört, nicht einfach schon erobert ist. Und die müssen wir versetzen. Viele Aufgaben sehen auf den ersten Blick ganz einfach aus, wie ich gesagt habe. Wir können einfach aufhören mit dem schlechten Charakterzug. Wo ist das Problem? Und wir merken erst, eben, dass es vom Feind besetzt ist und muss erobert werden, wenn wir dran sind. Ich kenne eine Frau, die ist lange Jahre drogensüchtig gewesen. Das ganze Programm über LSD, Heroin und alles schwächer und möglicherweise auch noch stärker, was sie zu dieser Zeit hat bekommen. 18 Entzüge hat sie durchgezogen in irgendwelchen Entzugsstationen. Beim 19. Entzug hat sie wieder davonlaufen, hat zum Haus ausbrechen, fällt vom ersten Stock tatsch runter auf den Steinboden, schwer verletzt, landet sie in der Psyche und merkt einfach, jetzt muss ich entweder klare Sache machen, sonst geht es das nächste Mal noch 2 Meter runter unter den Boden. Und sie gibt dort ihr Leben Gott und sagt, Gott, ich will mit dir wieder anfangen. Sie hat Gott kennt, sie ist in einer Gemeinde aufgewachsen und so weiter. Sie hat von dieser Botschaft von Jesus, die hilft, kennt. Aber es war dann nicht einfach gut gewesen. Sie ist dann nicht einfach gesund und befreit und alles gut aufgestanden. Nebst dem Entzug, den sie gemacht hat, ist sie nachher 2 Jahre lang in einer Therapiestation gelebt, um dort wieder lernen, normal zu leben. Kampf gesehen, zu erobern, was ihr eigentlich schon gehört. Heute hat sie Kind, Familie und geht in Schulen, in Konfirmandenklassen und so weiter und tut mit dem, was sie hat erlebt oder erlitten, den jungen Leuten Informationen geben, sie ermutigen, solche Sachen aus dem Weg zu gehen. Mit diesem Beispiel sehen wir, ohne Gott ist gar kein Sieg möglich. Aber Gott kommt mit ihr und trotzdem ist es ein Kampf. Etwas, was wir manchmal ein bisschen wie nicht zusammenbringen wollen. Ja, wenn doch Gott da ist, dann machst du doch einfach Schnips. Gott ist doch allmächtig. Aber Gott beruft uns, dass wir erobern und dafür kämpfen, was er uns bereits geschenkt hat. Berge versetzen ist nicht ein Fingerschnippen. Aber wir werden Gott erfahren in dem Sinne. Wisst ihr, der Joshua hat Gott nicht so erlebt, wenn Jericho nur ein Ziegenhirt-Dörfli wäre mit ein paar Holzhäuschen. Nur weil um Jericho derartige Mauern waren, derartige Befestigungen und starke Soldaten, redet man heute noch von dieser Geschichte. Und gibt es das bekannte Lied von Joshua von The Battle of Jericho? Und so können wir weiterlesen, wenn wir beim Joshua langsam gegen das Ende von seinem Buch kommen, im Kapitel 21, dort steht, nicht eine einzige Verheißung, die der Herr Israel gegeben hatte, blieb unerfüllt. Sie trafen alle ein. Das ist der Vers, den ich natürlich liebe. Für das lohnt es sich, sich durch das ganze Buch Joshua durchzukämpfen. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir nicht durch das Buch durchkämpfen, sondern eben auch durch unsere Situationen, durch die Berge, die vor dir stehen, bei was auch immer, dass du jetzt gerade daran denkst. Wahrscheinlich weißt du besser, um was es heute in deinem Leben geht, in deiner Situation, als ich das hier, wenn ich schildere. Das ist also das Fazit von Josua, von seinem Kampf und seinem Weg, den wir hier lesen. Der Kampf war real, Gott war da und am Ende ist der Sieg da gestanden. Wisst ihr, wenn Gott uns eine Verheißung schenkt, dann ist die immer wahr. Ich habe zeitlang gebetet, Herr, mach die Verheißung wahr. Und ich denke, das ist ein Kabis so zu beten. Gottes Verheißung ist schon wahr, er kann sie nicht wahrer als wahr machen. Sie ist die Wahrheit. Aber was ich anfange zu beten, ist, dass sich die Verheißung, die wahr ist, erfüllt. Und das muss sich. Gott hat Verheißungen gegeben und gesagt, ich habe euch das Land schon geschenkt. Aber der Josua hat durch den Eroberer und Kampf erlebt, dass sich Verheißungen erfüllt hat. Und das ist der Clou, um das geht es. Es wird geschehen und es braucht Kampf. Übrigens, wisst ihr, warum Israel 40 Jahre durch die Wüste ist gegangen? Es waren etwa 9 Monate, die in der Wüste waren. Wo Gott zu Mose gesagt hat, so nimmt das Volk, geht ihnen ins Land. Mose hat Kundschafter geschickt und Kundschafter hat gesagt, super Land, wie es Gott versprochen hat, aber wir haben mega Angst vor diesen Leuten, das können wir vergessen, das schaffen wir nie. Und das Volk hat nicht auf Gottes Verheißung gelassen, ist nicht bereit zu erobern und zu kämpfen, sondern sie haben wie ein Hund den Schwanz eingezogen und umgekehrt und sind davon. Und Gott hat gesagt, okay, dann warten wir 40 Jahre, das ist die Zeit von einer Generation, ich werde mit euren Kindern, mit euren Nachkommen halt die Übung machen. Die Verheißung ist dadurch nicht unwahr geworden, aber die Erfüllung hat sich um 40 Jahre verschoben. Weil sie nicht wollten kämpfen, weil sie nicht wollten erobern, was Gott ihnen bereits geschenkt hat. Und das Gleiche gilt für uns. Wenn Gott verheißt, dann ist das immer wahr. Dann ist das eine Wahrheit. Aber es ist an uns, zu vertrauen, zu glauben, zu erobern und zu kämpfen. So wie Jesus sagt. Eben, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, werdet ihr zu diesem Berg sagen, bewegt dich von hier nach dort, und er wird sich wegbewegen. Und nichts wird euch unmöglich sein. Das klingt so einfach, aber es ist mit der Eroberung und Kampf verbunden. Aber darin werden wir Gott erfahren. So war so es beim Josua, so war es immer wieder und so wird es auch wieder sein. Wenn dann, wo Jesus vor 5000 predigt hat, neben dieser Wiesen eine Grossbäckerei wäre, dann hat sie das Wunder von der Speisung der 5000 nie erlebt. Es braucht Herausforderungen, das braucht der Berg, dass wir sehen, wie wunderbar und wie gross Gott ist. Aber das ist mit Erobern und mit Kampf verbunden. Und darum möchte ich euch das erste Rezept vorstellen aus der Predigtreihe. Zum Bergen versetzen gehört ein harter Kampf gegen einen boshaften Wind, aber bei Gott wird keine Verheißung unerfüllt bleiben. Nimm das mit, wenn du ein Bergversetzer sein willst. Nimm das mit, wenn du vor deinen Bergen stehst. Dass das dich prägt. Ich möchte dich einladen, wenn wir jetzt zum Ende des Gottesdienst kommen, geh in den Keller von deinem Herz. Hol dort Gottes Verheißung an dich wieder vor. Die Verheißung, die du einst gestrahlt und gekämpft hast dafür, aber es ist eben nicht ganz so rausgekommen oder nicht so schnell. Und du hast dann nachher ein bisschen resigniert im Keller dort auf das Gestelltal und denkst, ja, ich weiss es auch nicht so recht. Hol die Träume, die auf deinem Herz brennt haben, wo du gemerkt hast, es ist mehr als einfach nur ein flüchtiger Traum. Es ist Gott, der zu dir redet. Hol das wieder vor. Erwarte neu, dass Gott erfüllt, was er dazu gesagt hat, weil es ist die Wahrheit. Aber es ist an dir, zu erobern und zu kämpfen. Und ich möchte dich einladen, ich möchte uns einladen, dass wir von heute an wieder neu anfangen zu kämpfen, dass wir anfangen zu erobern, dass wir anfangen dorthin kommen, bis wir können sagen, wie es der Josua konnte sagen, jede Verheißung hat sich erfüllt. Wir sind Menschen, die manchmal vielleicht gerne aufgeben und denken, es war eben nicht für mich gewesen. Es war eben für jemand anderes gewesen. Dort hat es ja eben auch nicht geklappt. Und wir sind enttäuscht und resigniert und hören auf. Und hier soll das erste Rezept dienen. Es verleiht die Haltung, die Josua hatte. Gott hat etwas versprochen. Ich gehe und kämpfe, um es zu erobern. Ich gebe nicht auf, sondern ich vertraue, weil Gott treu ist. Und darum möchte ich nochmal das Rezept zum Abschluss lesen. Zum Bergenversetzen gehört harter Kampf gegen einen boshaften Feind, aber bei Gott wird keine Verheißung unerfüllt bleiben. Amen. Ich möchte hier einfach um ein Segen bitten. Jesus, ich danke dir, dass du uns berufen hast, Bergversetzer zu sein. Und ich danke dir, dass du uns den Sieg schenkst, dass wir wirklich Berge versetzen können. Danke vielmals, dürfen wir auf dich vertrauen. Ich bitte dir, dass du jedes, was dein ist, segnest auf seinem Weg, auf seiner Berufung, vor seinen Bergen. Und dass wir Menschen sind, die Mut und Glauben haben, das Land zu erobern, für das Land zu kämpfen, das du uns geschenkt hast. In Jesu Namen. Amen. Amen.